Wir sind überwältigt von dem, was Gott getan hat. Und wir rechnen damit und haben eine begründete Hoffnung. Und wie Bruder Russ betonte, im Glauben erwarten wir, dass der Herr Großes tut. Mitten in der Hungersnot, und verzeiht, wenn man ein solches Wort in einem Gottesdienst erwähnen muss, aber wenn es in der Bibel steht, was soll man daran ändern? Wenn eine Hungersnot so groß war, dass Mist viel Geld kostete, dann können wir uns schon vorstellen, was da los war. Aber Gott hat in der Tat das Schicksal gewandt, und siehe da, später waren kostbare Lebensmittel billiger als vorher der Mist.
Ja.
Gott ist ein wunderbarer Gott. Und es kommt immer auf den Glauben an und auch darauf, nicht Gott und seine Knechte zu beschuldigen, sondern sich an die Brust zu schlagen und sagen, Herr, wir haben gesündigt, wir haben versagt, wir sind treulos und gottlos gewesen. Ich habe im 6. Kapitel von dem Beil gelesen, von der Axt, von dem Eisen, das plötzlich schwamm. Ihr kennt ja alle, habt ihr sicherlich auch das Alte Testament gelesen, aber da waren Prophetenjünger bei Elisa, und der Raum für den Unterricht war zu klein. Sie drängten sich alle und es musste mehr Raum geschaffen werden und sie mussten anbauen. Die Räumlichkeiten waren nicht mehr genug. Und siehe da, sie begaben sich an den Jordan, um Bäume zu fällen. Und wie hier geschrieben steht, in 2. Könige Kapitel 6 von Vers 3, da bat einer, sei doch so freundlich, deine Knechte zu begleiten. Er erwiderte, gut, ich will mitgehen. So ging er denn mit ihnen, und als sie an den Jordan gekommen waren, hieben sie dort Bäume um. Da begab es sich, dass einem, der einen Stamm fällte, das eiserne Bleiblatt ins Wasser fiel. Beilblatt, genau. Ich dachte, was soll das denn? Beilblatt, natürlich. Ins Wasser fiel. Und er rief laut, O weh, Herr, es ist ja noch dazu entlehnt. Der Mann Gottes aber fragte, wohin ist es gefallen? Als er ihm dann nun die Stelle gezeigt hatte, schnitt Elisa ein Stück Holz zurecht, warf es dorthin und brachte dadurch das Eisen zum Schwimmen. Könnt ihr das glauben? Das Eisen schwimmt? Von Herzen? Ohne jeglichen Abstrich? Die Bibel sagt es. Der Prophetenschüler hat die Axt kräftig betätigt, und wer weiß das nicht, wie schnell das geht, dass man plötzlich den Stiel in den Händen hat und die Axt selber ist nicht mehr da. Und siehe, sie fiel ins Wasser und der Stiel war in seiner Hand und der Prophet vollzog eine Handlung. Propheten haben grundsätzlich gehandelt im Namen des Herrn.
Amen.
Ob eine Elisa hier Wasser, ich meine Salz in die Quelle tat, oder ob andere etwas anderes taten, sie haben im Glauben auf Weisung des Herrn als Seher gezeigt bekommen, was sie tun sollen, damit durch den Glauben geschieht, was geschehen soll. Und siehe da, das Beil schwamm. So ist Gott. So ist Gott. Er kann ein Wunder tun, wenn ihm geglaubt und vertraut wird. Das, was wir schon vorgelesen bekamen mit der Hungersnot, wir könnten ja, wer weiß, wie viele Stellen lesen, geht uns allen sehr zu Herzen. Gott kann das Schicksal wirklich in einem Augenblick wenden. Und was vorher nicht da war, ist dann wirklich in Hülle und Fülle da. Dieses Wort hier aus 2. Könige 7. Es gibt ja eine ganze Anzahl Sachen. Und hier wäre es 2. Könige 7, der 9. Vers. Darauf aber sagten sie zueinander, wir handeln nicht recht. Der heutige Tag ist ein Tag guter Botschaft. Schweigen wir aber und warten wir, bis es morgen hell ist, so trifft uns eine Verschuldung. Wir wollen also jetzt hingehen und es im königlichen Palast melden. Es gibt Augenblicke, wo Botschaften ausgerichtet werden müssen. Nicht erst mit Verspätung, sondern wenn sie brandneu sind, aktuell sind und überbracht werden müssen. Dann, wie wir es im 8. Kapitel hier gelesen haben, das ist uns sicher allen sehr groß geworden. Das wird keiner von uns vergessen. Oder was auch im 6. mit der Hungersnot. Ja, im 6. natürlich. Ein Eselskopf, 80 Schekel Silber. Und später lesen wir hier in Kapitel 7 ein Maß Feinmehl, einen Schekel. Großer Unterschied. Ein großer Unterschied. Gott ist ein treuer Gott. Aber wie Bruder Ross es schon zum Ausdruck brachte, wenn wir all die Geschichten lesen, und es sind nicht Geschichten, es sind Begebenheiten, die von dem berichten, was Gott getan hat, dann steigt in uns ein unsagbares Verlangen auf, o Gott, noch einmal, erbarme dich unser und rüste uns mit Glaubenskraft, mit Glaubensmut, mit Zuversicht, mit allem, was wir benötigen, um Gott zu verherrlichen. Auch das war sehr lehrreich. Der Mann, der nicht glaubte, ist im Tor zertreten worden von denen, die glaubten und sich dahin begaben, um zu holen, was für sie bereitet war. Glauben führt ins Verderben, in den Tod. Ich meine Unglauben. Glaube führt aus dem Verderben, aus der Not heraus. Und wir sehen die Fülle, die Gott uns bereitet hat. Zurückkommend auf das, was wir betrachtet haben, wollen wir es einfach zusammenfassen. Der Herr hat einen Plan mit seinem Volke, mit seiner Gemeinde. Er hat ihn mit Israel, er hat ihn mit den Nationen und er führt ihn aus und wird ihn zum Abschluss bringen in unseren Tagen. Auf uns ist das Ende der Zeit gekommen und auch darüber könnten wir viele Bibelstellen lesen. Wir haben oft genug über die Zeichen der Zeit gesprochen und speziell über den Propheten Daniel, das direkt prophetische Buch, Bezug nehmend auf die Endzeit aus dem Alten Testament und dann die Offenbarung, das prophetische Buch des Neuen Testaments, das ebenfalls die Dinge behandelt. Wenn wir darüber nachdenken, dass Gott uns darüber Klarheit durch seinen Geist geschenkt hat, dann jubelt und jauchzt unser Herz. Es gibt zwei Stellen im Propheten Daniel, ich möchte sie eben lesen, wenn ich sie auf Anhieb finde. Daniel Kapitel 8, hier steht von Vers 16 geschrieben, dann hörte ich eine Menschenstimme über dem Ulai laut rufen, Gabriel, erkläre diesem da das Gesicht. Gabriel wurde zu Daniel gesandt. Und er bekam den Auftrag, erkläre diesem das Gesicht. Daniel sah. Er brauchte aber die Erklärung zu dem, was er sah. Amen. Gabriel erkläre diesem da das Gesicht, damit er nicht deuten muss. Erkläre ihm, gib ihm Aufschluss über das, was er sieht. Vers 17, da kam er auf den Ort zu, wo ich stand, und als ich bei seiner Annäherung erschrak und mich auf mein Angesicht niederwarf, sagte er zu mir, gib Acht, Menschenkind, denn das Gesicht bezieht sich auf die Endzeit. Und wir leben in der Endzeit.
Amen.
Davon bin ich überzeugt. Die Heilige Schrift spricht darüber. Seht ihr, zu der Zeit, als Gott einem Propheten die Endzeit in Visionen zeigte, kam vom Himmel her eine Erklärung, eine Einführung in das, was der Prophet sah. Ihr Lieben, Gott hat sich noch nicht geändert. Sein Plan und die Art und Weise, in der er wirkt, bleiben immer die gleichen. Ich lese Vers 19. Dann sagte er, wisse wohl, ich will dir kundtun, was in der letzten Zeit des Zorns geschehen wird. Denn das Gesicht bezieht sich auf die festgesetzte Endzeit.
Amen.
Wir können hier nicht auf die Einzelheiten eingehen. Das Wort Endzeit steht immer wieder im Propheten Daniel. Und im letzten Kapitel, Daniel 12, da lesen wir in Vers 4, Daniel 12, Vers 4, du aber, Daniel, halte das Gesagte unter Verschluss und versiegle das Buch bis zur Endzeit. Viele werden es dann durchforschen und so wird die Erkenntnis zunehmen. Ob ihr das glaubt oder nicht. Viele haben durchforscht, ehe die Endzeit kam, und haben geforscht, ohne Verständnis darüber zu haben. Man kann nachlesen, dass Martin Luther die Offenbarung gar nicht in die Bibel aufnehmen wollte. Er sagt, was soll dieses Buch in der Bibel? Niemand wird es verstehen. Die Zeit war noch nicht da. Heute ist sie da. Heute verstehen wir das, was Moody Finney, was Spurgeon, was all die großen Männer nie sehen und verstehen konnten. Weder Calvin noch Zwingli, weder all die anderen. Und wenn man darüber nachdenkt, wie Gott sie gebrauchte, denkt man an Wycliffe in England, an Huss, der von der GSR zu ihm gefahren war, um mit ihm die Bibel durchzuarbeiten. Denken wir an all die Gottesmänner, die Gott gebrauchte. Aber die Zeit des Endes war noch nicht da. Ein Erasmus in Rotterdam. Ja, wir haben diese Menschen geforscht. Jetzt ist die Zeit da. Gott sei Dank.
Amen.
Und der Herr hat wirklich Gnade geschenkt, die Dinge zu verstehen. In Daniel 12, Vers 9 steht, da antwortete er, gehe hin, Daniel, denn die Offenbarungen sollen verschlossen und versiegelt bleiben bis zur Endzeit.
Amen.
Geliebte Brüder und Schwestern, die ihr zu uns gekommen seid, aus verschiedenen Ländern, wir haben in der Tat ein großes Vorrecht gehabt, die Dinge, die Gott getan hat, im Laufe der Jahre davon zu hören, zum Teil Zeuge dessen zu werden, was Gott getan hat. Und ich möchte mir die Freiheit nehmen, doch zu erwähnen, weil ich ja im Dezember 62 mit Bruder Brenham zusammen war und er mir sagte, dass er auf Geheiß des Herrn von Jeffersonville nach Tucson Anfang Januar 83 ziehen würde, 63 vielmehr. Und Dankeschön, Bruder Geidertsch. Um doch die Einzelheiten, so wie ein Freund das mit einem Freunde tun würde. Und ihr wisst, dass er am 22. Dezember 1962 eine Vision hatte. Er sah, wie sieben Engel auf ihn zukamen und eine große Wolke in Form einer Pyramide bildeten. Ihre Fittiche, es waren nicht Engel, wie ich hier stehe, wie Gabriel, wenn er käme, stünde er da, wie ich hier stehe. Es waren Cherubim, weil sie Fittiche hatten. Und er sah, wie die sieben Engel, eine oben, drei links und drei rechts, und mit ihren Fittichen einander anschließen und so in dieser Wolkenkonstellation waren. Er sah das am 22. Dezember 62 in einem Gesicht. Und er sah in diesem Gesicht, dass er sich bückt und eine Klette, wer weiß, was eine Klette ist, alle sind schon mal über Land gegangen, und dass eine Klette sich in seinem Hosenbein festgesetzt hatte, und er bückte sich in dieser Vision, um die Klette herauszunehmen, und als er sich bückte, ertönten sieben gewaltige Detonationen. Und er dachte, er muss sterben. So gewaltig war das Geräusch wie sieben Donner, manchmal nennt er es sogar sieben Donner, die dort geschahen. Und ihr wisst ja alle die Geschichte. Am 28. Februar 1963 geht dieser Mann mit Fred Softman, mit Gene Norman, die ich alle persönlich gekannt und nachher gesprochen habe, die Augenzeugen waren. Er geht mit ihnen nördlich von Tucson, Arizona, ins Gebirge. Und dann sagt er, bleibt hier, ich gehe für mich. Und siehe da, es geschah am 28. Februar in Realität, was er am 22. Dezember im Gesicht gesehen hatte. Propheten sind Seher, so haben wir es gesagt. Und so ist es auch. Er war dort oben auf dem Gebirge und plötzlich sieht er, dass eine Klette sich an das Hosenbein geheftet hatte, und er bückt sich, um die Klette hinwegzunehmen. Und siehe, da geschah es. Dass sieben aufeinander folgende Donnerschläge ertönten, dass die ganze Umgebung zitterte, das Felsgestein losgerissen wurde und die Schluchten hinunterfegte. Ich habe selbst später diesen Ort gesehen. Es war wie abrasiert. Und das Gestein landete unten in der Schlucht. Und er schaute auf. Und siehe da, die sieben Engel in Form einer Pyramide in der lichten Wolke. Und er wurde in diese Wolke hineingenommen. Er spricht und sagt, ich habe sie gezählt, von einer Seite bis zur anderen. Sie standen ihm ja gegenüber und sagte, der Letzte zu meiner extremen Linken bedeutete mir mehr als die anderen sechs. Und gab die Beschreibung genau, was vor sich ging. Und plötzlich aus dieser Wolke die Stimme, kehre nach Jeffersonville zurück, woher du gekommen bist. Denn die Zeit, die sieben Siegel zu öffnen, ist gekommen. Amen. Und dann begab er sich zurück. Und vom 17. war es wohl, bis zum 23. Dezember, März, waren dann gesprochen. Ihr Lieben, das sind nicht Dinge, die wir hier aus dem Ärmel schütteln. Das sind Dinge, die wirklich geschehen sind. Und Gott ist wirklich derselbe, noch heute. Er offenbart sich auf übernatürliche Weise. Religion kann jeder spielen. Aber auf übernatürliche Weise offenbart sich Gott nur da, wo er etwas vorhat. Gott hat keine Zeit zum Spielen oder etwas zu tun, das keine Bedeutung hätte. Was Gott tut, hat wirklich eine Bedeutung. Ihr wisst, wir haben ja, ich selbst habe ja das Science Magazin, Life Magazin, die verschiedenen Wochenzeitschriften der USA, die darüber berichtet haben. Und jetzt kommt der Punkt. Man kann heute weltweit Durch alle Pfingstgemeinden gehen, die alle sagen, wir sind vom Heiligen Geist geleitet und haben keine Ahnung, was der Geist den Gemeinden sagt. Wissen über das, worum es wirklich geht, nichts. Vom Hochmut geplagt, gehen sie dahin und bilden sich viel ein. Da, wo Gott ist, ist Offenbarung seines Wortes und seines Willens. Amen. Und wir schämen uns dessen nicht. Wir sind dazu bestimmt, auf den Leuchter zu stellen und Zeugnis von dem abzulegen, was Gott in unseren Tagen getan hat. Amen. Wie in den Tagen Daniels, so auch in unserer Zeit. Ihr wisst, als Johannes auf der Insel Patmos war, ist ihm auch ein Engel des Herrn gesandt worden. Vor ihm hat er sich später niederwerfen wollen. Und er sagte, nicht doch, ich bin nur ein Mitknecht von dir und deinen Brüdern. Ja, vielleicht alle beide Kapitel in jedem einen Vers. Offenbarung, Kapitel 1. Offenbarung, Kapitel 1, meinetwegen Vers 1 und 2. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm hat zuteil werden lassen, um seinen Knechten anzuzeigen, was in Bälde geschehen soll. Und er hat es durch die Sendung seines Engels, seinem Knechte Johannes, durch Zeichen kundgetan. Amen. Auch Johannes hat nicht nur gesehen. Der Engel, der gesandt wurde zu ihm, legte Zeugnis ab. Und dann heißt es hier weiter, und dieser legt nunmehr Zeugnis ab von dem Worte Gottes und von dem Zeugnis Jesu Christi, von allem, was er gesehen hat. Auch Johannes war ein Seher. Er war Prophet. In Offenbarung 22, Vers 8 steht, und ich, Johannes, bin es, der dies gehört und gesehen hat. Und als ich es gehört und gesehen hatte, warf ich mich dem Engel, der mir dies gezeigt hatte, zu Füßen nieder, um ihn anzubeten. Er aber sagte zu mir, nicht doch, ich bin ein Mitknecht von dir und deinen Brüdern, den Propheten, sowie von denen, welche die Worte dieses Buches festhalten. Bete Gott an. Gott allein ist anbetungswürdig. Kein Engel, kein Prophet, kein Mann Gottes. Als durch Paulus, wer war es, Paulus und Silas, wer immer es dort war, die großen Dinge in der Apostelgeschichte geschahen, dann wollten die Menschen ihnen opfern. Und Paulus und sein Mitbruder zerrissen ihre Kleider und sagten, wir sind auch nur Menschen, wie ihr, betet Gott an. Johannes war überwältigt, aber die Anbetung gebührt nur Gott dem Herrn, ganz allein. Amen. Wie oft hat Bruder Brenham gesagt, dass der Engel des Herrn etwa 2 Fuß neben ihm steht. 1 Fuß hat, lass mich schnell ausrechnen, 3 Fuß haben 96 Zentimeter, dann hat 1 Fuß wie viel? Ja, 1 Fuß, ungefähr wie unser Fuß, ja. Ihr könnt euch vorstellen, dass der Engel des Herrn direkt neben ihm stand. Und er sagte wörtlich, am Tage des Herrn werdet ihr sehen, dass der Engel des Herrn nicht weiter als 2 Fuß von mir entfernt stehen wird. Gott tut, was er will. Amen. Ihr Lieben, wir müssen das einmal so hinnehmen, wie Gott es getan hat. Hätte es nur einen Billy Graham gegeben oder einen Oral Roberts, und ich urteile sie nicht, Gott bewahre. Aber seit Juni vergangenen Jahres habe ich ja nun doch ein bisschen Einblick bekommen in das, was diese Leute sind. Gott hatte nicht nur sie. Gott hatte wirklich einen Menschen, von dem man sagen kann, er war ein Mann von Gott gesandt. Und er hatte die göttliche Botschaft für diese Zeit, um das Herz der Kinder Gottes wieder zu der wirklich apostolischen Lehre unserer Väter im Urchristentum zurückzubringen. Amen. Das war die Botschaft, die er gebracht hat. Natürlich, alle Geheimnisse, die verborgen waren, angefangen vom Sündenfall bis hin zur Offenbarung, hat Gott aus Gnaden kundgetan und uns alles wissen lassen. Wir sind sehr dankbar dafür. Es gibt ja diese herrliche Stelle in Offenbarung 10, wo immer sie hingehören mag. Offenbarung 10, Vers 7. Sondern in den Tagen, in denen die Stimme des siebenten Engels erschallt, wenn er in die Posaune stoßen wird, ist das Geheimnis Gottes zum Abschluss gekommen, wie er es seinen Knechten, den Propheten, als Freudenbotschaft zuverlässig mitgeteilt hat. Nicht den Evangelisten und Hirten, sondern Knechten und Propheten. Das Wort geschieht und kommt zu den Propheten. Amos 3, Vers 7. Gott tut nichts. Er offenbart in sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten. Der Herr hat geredet, der Löwe hat gebrüllt. Wer sollte nicht als Prophet auftreten? Ich bin kein Prophet, aber aus Gnaden habe ich das prophetische Wort empfangen. Ich habe den Zugang zu diesem Wort, bin ein Teil des Wortes geworden. Ich bin dem Herrn dankbar für das große Vorrecht, das ich hatte, und möchte in Treue verwalten und weitergeben, was uns hinterlassen und anvertraut worden ist. Und stellt euch vor und denkt darüber nach. Wenn wir, die wir Kenntnis von dem haben, was Gott getan hat, wenn wir das verschweigen, wie soll es dann jemals bekannt werden? Die es nicht wissen und nicht erkannt haben, die können doch nicht davon reden. Also ist es unsere Aufgabe, auf die das Ende der Zeit gekommen ist, von dem Zeugnis abzulegen, was wir gesehen und gehört haben, was wir mit unseren Händen betastet haben, vom Wort des Lebens. Amen. Das verkündigen wir euch. Amen. Und wie Johannes und Petrus sagen konnten, dass sie Augenzeugen waren, so können auch wir sagen, dass wir mitgesehen, mitgehört und miterlebt haben, was Gott in unseren Tagen getan hat. Wohl denen, die das sehen, die das erkennen, um an dem abschließenden Wirken Gottes Anteil zu haben. Gott hat einen Plan, er hat ein Programm, und danach läuft alles ab. Wohl dem Menschen, der sich hineinfügen lässt in den Zeitablauf und überhaupt in das göttliche Programm, um dann Anteil an allem zu haben, was der Herr tut. Sehr schade wäre es, wenn wir jetzt direkt vor dem Ziel noch versagen würden. Stellt euch vor, wir hätten so viel Mühe daran gesetzt, dem Herrn bereits entgegenzugehen, und würden dann die letzte Wegstrecke nicht mehr hinter uns zurücklegen. Möge der Herr Gnade schenken, dass wir bis ans Ende mit ihm gehen, entsprechend und gemäß seinem Worte, und er wird die Vollendung selber tun, wie er es verheißen hat. Ich glaube, das ist das Wort aus dem Propheten Jesaja, ist 28 oder 26, wo er selber davon spricht, dass er sein Werk zum Abschluss und seine Arbeit verwirklichen wird. Jesaja 28, von Vers 20, ja, vorher schon, zweiter Teil von Vers 19, und eitel Entsetzen wird es sein, eine Offenbarung zu vernehmen, denn zu kurz ist das Bett, um sich darin auszustrecken, und die Decke zu knapp, um sich darin einzuwickeln. Denn wie am Tage oder am Berge Perazim wird der Herr sich erheben, und wie im Tal bei Gibeon wird er vor Zorn beben, um sein Werk zu vollführen, ein befremdliches Werk, um seine Arbeit zu verrichten, eine ungewöhnliche Arbeit. So steht's im Worte Gottes. Kein Apostel und kein Prophet wird das Werk vollenden. Gott, der Herr selber, hat die Gemeinde erlöst. Er baut sie, er vollendet sie und er wird wiederkommen, um sie heimzuholen in seine Herrlichkeit. Seine Knechte gebraucht er zur Verkündigung und zur Belehrung, aber das Werk wird er selber tun. Und dann für die Spötter auch noch ein Wort in Vers 22. Nun lasst also euer Spotten, damit eure Fesseln nicht noch fester angezogen werden. Denn ein vernichtendes Strafgericht, so habe ich von Gott, dem Herrn der Heerscharen, vernommen, ist für die ganze Erde fest beschlossen. Der Tag des Herrn, so bezeugen es alle Propheten, von Jesaja bis Malachi, ist ein Tag der Finsternis, ein Tag des Gerichts, ein schrecklicher Tag, ein Tag, der mit Feuer brennen wird. So hat es Petrus berichtet und so berichtet es Paulus. Kommen aber wird der Tag des Herrn. An ihm werden die Himmel mit Krachen vergehen. Paulus sagt, kommen wird der Tag des Herrn wie ein Dieb in der Nacht. Aber er wird kommen. Beides kommt. Der Morgen und die Nacht. Beides kommt. Das Heil, die Leibeserlösung und Verwandlung und Entrückung für die Gemeinde des lebendigen Gottes und dass sie aufgenommen werden zum Herrn und die Gerichte, die dann über diese Erde, über die gottlose Menschheit hereinbrechen werden. Ich habe es irgendwo, ich glaube in der Schweiz gelesen oder in Österreich, in einem Gottesdienst, dass an dem Tag, wo der Herr sein Werk vollführen wird, da wird der Mond so hell scheinen wie jetzt die Sonne. Und die Sonne wird siebenmal heller scheinen, als sie jetzt scheint. Wie das Licht der sieben Sonne, der sieben Wochentage. So wird dann das Licht an einem einzigen Tage sein. Und wer jetzt bedenkt, was sagen sie von dem Ozonloch und so weiter. Ich kann es ja lesen. Hier steht's. Jesaja Kapitel 30 steht's geschrieben. Jesaja Kapitel 30 von Vers 26. Und das Licht des Mondes wird so hell sein wie das Sonnenlicht. Und das Licht der Sonne wird siebenmal so hell scheinen wie das Licht der sieben Sonne, der sieben Wochentage. Amen. Zu der Zeit, wo der Herr den Schaden seines Volkes verbindet und die ihm geschlagene Wunde heilt.
Amen.
Die Sache läuft schon an. Die läuft schon an. Und in ein paar Jahren ist das alles schon Geschichte, was wir jetzt gelesen haben. In ein paar Jahren. Ich gehöre zu denen, die absolut davon überzeugt sind, dass der Herr in dieser Generation kommen wird.
Amen.
Und ich möchte nicht dazu fügen, wenn es nicht der Fall ist, könnt ihr mich anschließend sprechen. Ich glaube, dass es der Fall sein wird. Und wenn ihr mich sprechen wollt, dann in der Herrlichkeit.
Amen.
Nicht hier auf dieser Erde. Nein, für mich ist die Sache wirklich sonnenklar. Die Zeit ist da und die Zeichen der Zeit sprechen eine ganz deutliche Sprache. Gott, unser Herr, ist ein treuer, ein wahrhaftiger Gott. Er vollführt sein Werk und vollendet es auf den glorreichen Tag der Wiederkunft Jesu Christi,
Amen,
unseres Herrn. Oh, welch ein Tag wird das sein, wenn mein Heiland mich holt heim. Ich möchte mit dem Zitat, das Bruder Peser las, auch hier wieder schließen und alle darum bitten, zu überprüfen, ob wir in der Wahrheit sind oder im Irrtum. Ich lese, das sind die Weisen, die durch Irrtum zur Wahrheit reisen, die bei dem Irrtum verharren. Das sind die Narren. Lasst uns zur Wahrheit reisen, uns von einem Irrtum lösen und in der Wahrheit geheiligt werden. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Irrtum ist da, wo Menschen Gott nicht glauben. 2. Thessalonicher 2. Weil sie der Wahrheit nicht glaubten, hat Gott ihnen kräftige Irrtümer gesandt, dass sie der Lüge glauben müssen. Wer die Wahrheit präsentiert bekommt und sie nicht glaubt, wird eine Beute des Irrtums. Und Gott lässt es dann auch am Irrtum nicht fehlen. Dem einen Irrtum wird der zweite und im zweiten der dritte hinzugefügt. So wie wir einerseits von Wahrheit zu Wahrheit und von Klarheit zu Klarheit geführt werden, so ist es andererseits umgekehrte Reihenfolge ebenfalls möglich, dass Menschen aus einem Irrtum in den anderen hineinfallen, ohne es zu wissen. Möge der Herr seinen Weg mit uns allen haben und möge unsere Entscheidung ihm gegenüber eine völlige und ganze sein. Kurz ist die Zeit, die uns noch zur Verfügung steht, dem Herrn zu dienen und für ihn zu leben. Und daher der letzte Appell an Jung und Alt, an alle Sänger, an alle Spieler, an alle Kräfte, je jünger, je besser. Das schmerzt es noch nicht hier und nicht da. Dient dem Herrn mit allen Gaben und Talenten, dient ihm mit Freuden. Er hat sein Leben für uns dahingegeben, damit wir als von ihm Erlöste unser Leben zu seiner Verfügung stellen. Gott, der Herr, erbarme sich über uns alle und segne uns wie nie zuvor aus dem Reichtum seiner Gnade und vollende das angefangene Werk mit uns allen. Er wird es tun, denn so steht's geschrieben. Er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Wer nicht glaubt, kommt um. Wer glaubt, wird durch den Glauben das Leben haben. Ewiges Leben, Leben aus Gott. Gelobt und gepriesen sei unser Herr. Amen. Lasst uns aufstehen und Gott die Ehre geben.
Danken dir für dein Wort, Herr. Wir danken dir für alles, Herr, was wir zu deines Namens Ehre tun dürfen, Herr. Herr, und wenn wir alles getan haben, dann können wir nur sagen, wir sind unnütze Knechte. Herr, aber hilf uns in dieser Zeit hindurch, Herr. Steh uns zur Seite, dass wir ausharren, Herr, bis ans Ende. Was auch immer kommen mag, Herr, wir möchten stehen bleiben, Herr, möchten abwarten, Herr, bis du das letzte Wort gesprochen hast, Herr. Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung sei deinem herrlichen Namen. Herr, schaffe du in uns etwas, dass wir alle gemeinsam, o Herr, deinen Namen erheben können, Herr, und dass wir dich preisen können, Herr, denn dir alleine gebührt ja alle Ehre, aller Ruhm und aller Anbetung, Herr, denn du hast Großes an uns getan. Herr, wenn wir es nicht tun, wer soll es dann tun, Herr? Wir sind hier, o Herr, nicht nur um dein Wort zu hören, sondern auch dir den Dank darzubringen, Herr. Halleluja, Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung sei deinem Namen. Halleluja, Amen.
Amen.